Manche melden sich, manche vielleicht eher nur für die Kinder, manche haben gar keinen, ist auch schade irgendwie. Adventskalender sind ja eine tolle Sache. Wir haben zu Hause 4 Stück, also für alle 4 Kinder. Meine Frau hat, glaube ich, auch noch irgendeinen mit Schokolade. Ich bin dieses Jahr leer ausgegangen, finde es gar nicht so schlimm. Ich gucke ja das, was bei den Kindern läuft. Weil bei uns ist das so, wir haben so Säckchen, so kleine, am Treppengeländer und da darf jedes Kind ein Säckchen öffnen und jeden Tag ist in diesen Täschchen, in diesen kleinen Säckchen dann eben was drin. Und in den allermeisten Fällen ist das eine Süßigkeit. Es gibt auch die enttäuschenden Tage, da ist nur eine Krippenfigur drin. Aber weil die Tage nicht so schön sind für die Kinder, gibt es eigentlich immer was Süßes. Die einzige Ausnahme ist, wenn jemand schon alle Säckchen seiner Geschwister leer gegessen hat, dann gibt es vielleicht ein paar Tage nur Krippenfiguren, bevor es weitergeht. Aber momentan sind unsere Säckchen jeweils immer nur für einen Tag zur Sicherheit gefüllt. Warum gibt es diesen Adventskalender? Wir haben den Adventskalender natürlich, um die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern, um eben auch mitzuzählen und zu fiebern, wann ist endlich Weihnachten. Freude gehört ja zum Advent dazu. In vielen Adventsliedern singen wir von ihr. Wir haben gerade Rejoice gesungen, freut euch oder freue dich Welt oder freut euch ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr oder auch Tochter Zion, freue dich. Wir singen von der Freude, weil wir uns freuen auf die Geburt Jesu, auf die bevorstehenden Festtage, vielleicht auf die Geschenke. Wir freuen uns auf die Menschen, die uns lieb sind und die wir treffen und vielleicht an Weihnachten auch nach längerer Zeit mal wiedersehen. Freude gehört dazu, wenn Gott kommt und weil Gott uns nahe kommt. Darum könnten wir vor Freude jubeln oder vor Freude schreien. Vor Freude schreien, so heißt es in dem Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe und der sehr gut in Advents passt. Ich lese euch aus Jesaja 35 die Verse 1 bis 10 und ich denke, ihr könnt sie mitlesen. Dort heißt es, die Steppe soll sich freuen. Das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen, mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden, nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Wow. Was für ein Text. Ich sehe innerlich schon diese blühenden Landschaften vor mir aus der Dürre heraus. Habt ihr darauf geachtet, wer da eigentlich vor Freude jauchzt und schreit? Es ist kein Mensch. Es ist tatsächlich die Steppe, das dürre Land, die Wüste jauchzen vor Freude. Also das Land wird personifiziert und als Gott kommt, fängt dieses dürre, ausgetrocknete Land an, neu zu blühen und was verändert sich. Und dieser Text in Jesaja, ich glaube, der hat insgesamt so 4 Schritte, die auch wir als Menschen mit Gott gehen können. Es ist mal ein Vor und Zurück, es ist nicht immer unbedingt ein Nacheinandergehen, aber wer sein Leben mit Gott führt, der wird, glaube ich, diese 4 Schritte auch erleben. Der erste Schritt ist Gottes Ankunft, der in diesem Text deutlich wird. Also dort kommt euer Gott. Es folgt die Veränderung in der Wüste, brechen jetzt eben Quellen auf, die Dürre wird überwunden. Danach kommt dieser Weg, den sie gehen. Eine feste Straße wird dort sein. Und schließlich das Ziel, das ist sozusagen voll Jubel, kommen sie zum Zionsberg. Und ich möchte mit euch mal diese vier Schritte durchgehen. Und vielleicht überlegt ihr auch, wo und wie habe ich Gott vielleicht auch in meinem Leben erlebt? Oder auf welchem Schritt bin ich gerade? Oder was erlebe ich gerade mit Gott? Und was könnte vielleicht auch der nächste Schritt sein? Der erste Schritt, der hier beginnt, das ist die Ankunft. Ich meine Advent, Advent heißt ja Ankunft. Dort kommt euer Gott. Und damit beginnt letztlich auch jede Geschichte irgendwie in der Bibel, dass Gott Menschen begegnet. Wenn er ihnen nicht begegnen würde, gäbe es diese Geschichten nicht. Und deshalb gehört dieser prophetische Text der Ankunft auch in die Adventszeit. Wie ist es, wenn Gott nahe kommt? Der Text mit Gottes Kommen beginnt ja mit einer Ermutigung. Vers 3, mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selbst kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ist ja so eine typische Anrede in biblischen Geschichten, wenn Gott Menschen begegnet oder in Repräsentation ein Engel Gottes sozusagen den Menschen begegnet. Und man fragt sich ja auch so ein bisschen, warum ist denn Furcht immer diese typische Reaktion, wenn Gott begegnet? Gott begegnet in Form eines Engels oder er selber begegnet Menschen und es ist erstmal was Unerwartetes, wo Menschen anfangen vielleicht unsicher zu werden, zu zittern, sich zu fragen, bin ich richtig hier? Es wird zwar hier gesagt, der Gott kommt, um zu befreien, aber Furcht ist schon auch eine typisch menschliche Reaktion. Es heißt ja hier bei Jesajas Verheißung auch, er übt Vergeltung an euren Feinden. Da kann einem doch ein bisschen Angst und Bange werden. Jetzt ist es so, dass im Hebräischen hier dieses Wort für Vergeltung nakam, also wirklich Rache heißt. Die gute Nachricht, die schiebt das ja so ein bisschen den Feinden zu. Er sagt, er übt Vergeltung an den Feinden. Wenn man aber wörtlich in diesen Text schaut, da heißt es einfach, die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Und da kann man schon ein bisschen Angst bekommen, weil Rache ist ja was, was wir als uralte menschliche Begebenheit kennen. Jedes Unrecht verlangt nach Vergeltung. Wir kennen ja vielleicht auch diesen Ausspruch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und da denkt man, oh nein, Rache ist unerbittlich, führt auch oft zu einer Gewaltspirale und ist eine alltägliche Wirklichkeit. Aber wenn wir im Alten Testament schauen, wie Gott mit Rache umgeht, dann stellen wir fest, dass Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und da kann einem Angst werden, aber man kann auch überlegen, was heißt das eigentlich? Wie vergilt Gott denn eigentlich, wenn er sagt, mein ist die Rache? Wenn wir genau in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Gottes Rache anders ist und dass er nicht so konsequent ist, wie wir das vielleicht erwarten oder uns insgeheim wünschen. In Gott, das sehen wir immer wieder, da verwandelt sich die Rache. Und der Prophet Hosea, der hat das in einer Begebenheit mal richtig toll, ja, ist es da zum Ausdruck gebracht, als nämlich Gott eine Situation hat, wo er großen Zorn hat und dann die Frage, was passiert jetzt, was wird Gott machen, wie wird er das Volk strafen? Da sagt Gott, überliefert in Hosea 11, mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist in Brand, ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Also Gott sagt, ich nehme die Rache auf mich und ich gehe damit anders um, als ein Mensch das vielleicht tun würde. Ich vergelte nicht eins zu eins so zurück, wie du das vielleicht erwarten würdest. Göttliche Konsequenz sieht anders aus. Gott kommt zur Rache und er kommt als Kind in der Krippe. Er kommt zur Vergeltung als derjenige, der sich hingibt am Kreuz und das widerspricht irgendwie unseren menschlichen Erwartungen. Am Kreuz zieht Gott die Rache auf sich und überwindet sie. Und deshalb ist allen Menschen Rache entzogen. Mein ist die Rache. Die Adventszeit ist ja seit alters her eben auch eine Zeit, wo man nicht nur an das Kommen Jesu in der Krippe mit Windeln denkt, sondern eben auch an sein zweites Kommen. Und damit verbunden ist eben auch der Gedanke, Gott übt Gericht, Gottes Rache kommt. Dann wird alles aufgedeckt und nichts bleibt verborgen. Und natürlich ist das auch die Aufforderung an uns zu fragen, wie gehe ich mit meinem Leben eigentlich um? Mit meinen Mitmenschen, mit meiner Zeit, mit meinem Geld? Wie werde ich eines Tages vor Gott dastehen können? Das ist schon diese Frage, die uns gestellt wird. Lebe ich mein Leben in Vertrauen auf die Verbundenheit mit Gott oder aus mir selbst heraus? Und trotzdem ist Gottes Gericht und Gottes Rache,
dann unter Umständen ganz anders, wie wir es vielleicht erwarten. Wenn Gott kommt, dann wird das zu unserem Besten sein. Und deshalb denke ich, ermutigt Jesaja auch seine Hörer und sagt, Gott kommt zu befreien, fasst wieder Mut und habt keine Angst. Denn wenn dieser Gott kommt, dann wird vieles ganz anders. Und jetzt, und das ist so ein bisschen auch mein Lieblingsabschnitt, der dann mitkommt, kommen eine Reihe von Hoffnungsbildern, die ganz tiefe Sehnsüchte auch wecken oder in mir spüren lassen. Es ist ja, also sie alle versuchen diese unfassbare Erfahrung, dass der allmächtige Gott uns nahe kommt, die versuchen die irgendwie aufzugreifen und deutlich zu machen. Und Jesaja redet vom Licht in der Finsternis oder dass Löwe und Lamm zusammen grasen oder durch einen Weg durch die Wüste. Also er nennt so eine ganze Reihe von Bildern. Und in diesen Bildern wird einfach eine Veränderung deutlich, die Gottes Kommen begleiten. Das ist der zweite Schritt. Wenn Gott kommt, dann gibt es Veränderungen. Dann heißt es hier, dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Damit sind wir wieder bei der Freude vom Anfang. Wenn Gott kommt, gibt es Freude. Und es zeichnet sich ja in diesem unglaublichen und schönen Bild von den Tauben, die wieder hören, und den Gelähmten, die sich bewegen, wie der Hirsch springen, und den Stummen, die jubeln. Und vielleicht erinnern euch diese Aussagen an irgendjemanden. Wer hat denn das zitiert? Also es war natürlich Jesus, die Standardantwort, wenn ihr nicht wisst, Jesus immer ganz gut. Also es ist natürlich Jesus, als Johannes der Täufer ihn fragt, bist du derjenige, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten, den Gott schickt? Bist du der Prophet? Da sagt ja Jesus, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, und er ergänzt dann noch, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Wenn Gott kommt, dann passieren diese außergewöhnlichen Dinge. Menschen geraten in Bewegung, es bleibt nichts beim Alten, man bleibt nicht mit dem zufrieden, was bisher war oder auch ungut war. Es gibt Menschen beginnen zu hoffen und Menschen beginnen zu wünschen. Und ich finde diese blühende Wüste, die ist so ein tolles Bild dafür. Könnt ihr mal im Internet googeln, ab und zu gibt es ja dieses seltene Phänomen, dass in Wüsten, die eigentlich sehr karg und trocken sind, alle, keine Ahnung, 10, 20 oder 100 Jahre mal wirklich ein Regen niedergeht und plötzlich eine Wüste beginnt zu blühen. Und das sind dann total faszinierende Bilder, weil man das eben gar nicht erwartet, dass eine Wüste blüht. Und hier verändert sich die Wüste ganz grundlegend. Und Wüste ist im Alten Testament und in der Bibel auch immer so ein bisschen ein Bild, ja, für die Dürre, in der wir Menschen leben nach dem Sündenfall. Ihr erinnert euch vielleicht, die ersten Menschen, die waren in einem Garten. Da war alles reich und üppig. Und dann gibt es den Fall und sie werden aus dem Garten rausgeworfen und sie kommen zum Acker, zu einem trockenen Boden, der mit Dornen und Disteln überwuchert ist. Und im Schweiße ihres Angesichts müssen sie plötzlich die Frucht aus dem Erdboden herausziehen. Und das wird anstrengend. Und jetzt ist es so eine Art Umkehr fast dieses Falls, dass es heißt, es ist nicht länger Wüste und Dürre und Schwierigkeit, sondern Gott verändert das durch sein Kommen und sogar die Wüste beginnt wieder zu blühen. Es entstehen neue Lebensmöglichkeiten, wo wir keine mehr sehen, neuer Mut, wo Angst herrschte. Es kommt Vertrauen, wo Hass war. Menschen werden aus der Wüste ihrer toten Erwartungen, versteinerten Herzen und verlorenen Hoffnungen herausgeholt. Und ich glaube, und das kann ich auch von meinem Leben sagen, es gibt Momente, wo ich genau das mit Gott erlebe, wo er mir neue Hoffnung, neue Perspektive und neue Kraft schenkt. Und trotzdem weiß ich, wir sind schon auch noch bruchstückhaft unterwegs. Es ist noch nicht alles richtig perfekt. Wir sind noch auf einem Weg. Und damit kommen wir zu diesem dritten Schritt, den Weg. Dazu schreibt Jesaja, eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist diese Straße, ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf der Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Was ist das für eine Straße? Jesaja malt nochmal ein Hoffnungsbild. Er malt eine Straße, die durch die Wüste führt. Jetzt gibt es normalerweise in Wüsten keine so richtig festen Straßen. Und natürlich sind die Straßen oder Wege in der Wüste ziemlich bedroht von Raubtieren. Also das wussten alle Israeliten damals, dass die Wüste da durchaus auch ein gefährlicher Ort ist. Und jetzt heißt es hier, es gibt dort keine gefährlichen Tiere. Es ist ein sicherer und guter Ort. Und man kann sich fragen, okay, wenn man jetzt mit Gott unterwegs ist, beseitigt er dann alle Schwierigkeiten und Hindernisse auf dieser ebenen Straße ohne Hindernisse? Ich denke, damit würden wir das Bild ein bisschen überstrapazieren. Es ist ja dennoch ein Weg in der Wüste und nicht ein Weg durch einen Garten, also nicht ein Spaziergang im Park, sondern ein Weg durch die Wüste. Und Jesaja hatte ziemlich sicher, auch wenn man so die Situation des Volkes im Hintergrund bedenkt, die syrische Wüste vor Augen. Das Volk war ja in Babylon in Gefangenschaft und hatte aber diese Hoffnung und Zuversicht, wir kehren zurück in unser verheißenes Land. Aber es ist eben auch ein Weg durch die Wüste, den wir gehen müssen, durch die syrische Wüste. Das wird nicht ganz einfach. Aber Jesaja macht ihnen auch diese Zusage, Gott ebnet und bereitet euch diesen Weg. Ich denke, das bedeutet jetzt übertragen, dass uns Gott kein entspanntes Leben garantiert. Aber es ist ein Weg, wo er mitgeht, wo wir nicht allein sind, wo auch andere Menschen auf dieser Straße eben unterwegs sind. Wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind. Ich denke, das ist gemeint, wenn es heißt, dass nur die geretteten Menschen auf dieser Straße gehen, dann heißt das eben, es ist ein Weg, den alle Menschen, die mit Gott unterwegs sind, eben gehen und gemeinsam da unterwegs sind. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Schritt, dem Ziel dieses Weges, wo es heißt, sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voller Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Für die Juden ist der Tempelberg, also der Zionsberg, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo er zu Hause ist. Wir Christen, wir sprechen oft eher von dem himmlischen Jerusalem. Das ist so ein Bild aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und doch ahnen wir, auf diesem Weg zu Gott kommt, er ist uns nah und da ist dieses ewige Ziel bei ihm. Doch ahnen wir irgendwie, dass diese Worte von Jesaja über diese ganz konkrete Hoffnung der Rückkehrer damals auf Babylon hinausgehen. Schließlich heißt es hier, es gibt grenzenloses Glück, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Ich denke, das geht weit über das hinaus, was die damals wirklich erlebt haben, weil wenn wir dann historisch überlegen und schauen, ganz so einfach war das nicht. Die sind dann zurückgekehrt und es ging langsam weiter, aber es war doch auch durchaus noch mühsam. Was ich denke, was dieses Bild sagt, ist, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, am Ende dieses Ziel haben, dieses himmlische Jerusalem in Gottes Gegenwart sein. Und vielleicht denken wir uns auch, ja, das klingt jetzt ja schon sehr idyllisch. Und das ist ja auch ein gutes Hoffnungsbild und ein gutes Ziel. Aber momentan lebe ich doch noch mehr in der Wüste. Ich erlebe schwierige Zeiten. Wir sind in einer Welt voll Katastrophen, Kriegen und Leid. Und was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wie können wir unser Leben angesichts dieser Wüsten gestalten? Und ich bin in diesem Zusammenhang auf die Biografie oder auf die Lebensgeschichte eines Mannes gestoßen, in dessen Leben ziemlich viele Wüsten waren und wo trotzdem was aufgeblüht ist. Und ich möchte euch mal diese Geschichte oder so ein paar Infos jetzt abschließend von diesem Mann auch noch mitteilen. Und ihr könnt ja mal innerlich überlegen, ob ihr draufkommt, wer das ist. Die Mutter dieses Mannes, die brachte 7 Kinder zur Welt. 3 Jungs haben das Säuglingsalter überlebt. Dieser Mann, war der älteste dieser 3 Jungen. Er hat als Kind die Masern durchlitten und sein Leben lang war sein Gesicht durch die Pockennarben gezeichnet. Das hatten ja viele Menschen damals. Mit 16 Jahren starb seine Mutter. Sein Vater verfiel dem Alkohol, wurde gewalttätig, schlug auch ihn und seine Brüder. Dann hat der Vater die Arbeit verloren, konnte nicht länger für seine Kinder sorgen. Und als dann der junge Mann 18 war, musste er die Rolle des Familienoberhauptes übernehmen. Immer wieder musste er seinen Vater aus der Ausnüchterungszelle abholen und nach Hause bringen. Immerhin, dem Vater wurde dann auch suspendiert. Er hat eine gewisse Pension bekommen und damit konnte der Sohn dann seine Geschwister auch irgendwie ein bisschen durchbringen. Dieser Mann, dieser älteste Sohn, hatte keine richtige Schulbildung und man weiß, dass er noch nicht einmal richtig rechnen gelernt hat. Er bekam dann als junger Mann eine Geschlechtskrankheit. Im Alter von 52 Jahren ist er taub geworden. Er litt sein Leben lang unter chronischen Depressionen. Er hatte Verfolgungswahn. Deshalb hatte er leider auch kaum Freunde. Er hat nie geheiratet und starb im Alter von 56 Jahren. Ziemlich viele Wüsten, ziemlich schwieriges Leben. Hat jemand eine Idee, wer das sein könnte? Du wusstest es vorher, Helga, deshalb gucke ich jetzt. Ja, das ist Ludwig von Beethoven, genau. Diese Geschichte ist Ludwig von Beethoven und wer seine Musik kennt und schätzt, der kann eigentlich, ja, der muss staunen, wie aus so einem dürren Wüstenleben, gekennzeichnet von so viel Leid und Schwierigkeiten, so wunderbare Musik entstanden ist. Dann können Blinde wieder sehen, die Tauben wieder hören, dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Für mich ist Beethoven so ein Erfüllungsbild, könnte man fast sagen, von dem, was dieser Jesaja-Text eben sagt. Gott kann aus was Dürrem das Dürre aufblühen lassen und was draus machen, das Paradies aus der Wüste schaffen. Wenn Gott kommt, dann können wir vor Freude jauchzen, sogar die Landschaft, das dürre Land kann es. Er kommt nicht mit Gewalt, sondern er kommt als Kind zu uns mit der Macht seiner Liebe, die uns verändern will und neue Wege und Hoffnung aufzeigen will. Gott entzieht uns die Rache und er bringt Versöhnung, damit Menschen verändert werden und aufblühen können. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim, heißt es hier am Ende. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Diese Hoffnung und diese Perspektive wünsche ich uns. Amen.